Wenn du wirklich wissen und üben willst und dich austauschen willst, was denn konkret positive Führung heißt, mein nächster Workshop zu Positive Leadership ist am 13. und 14. November im wunderbaren Hotel Alpenblick, tatsächlich mit Blick auf die Zugspitze in Ohlstadt nahe München. Anmeldung und Infos unter positiv-führen.com und dann /Termine oder einfach hier in den Shownotes. Ich freue mich. Grüß dich. Hoi. Hallo, moin moin oder was auch immer du sagst bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele, für alle, die mehr aus sich und ihrem Team rausholen wollen. Schön, dass du dabei bist. Ich will dir Monat für Monat praktische Tools, inspirierende Geschichten, kluge Köpfe und wertvolles Wissen vorstellen aus der Welt der positiven Psychologie und von Positive Leadership. Mein Ziel, dich zu inspirieren, dich zu motivieren, damit du weniger transpirieren musst, damit du deine Führungsrolle mit noch mehr Leichtigkeit, Freude und natürlich auch Erfolg ausfüllen kannst. Thema dieser Folge ist ein Modewort, vielleicht für manche, vielleicht auch ein unangenehmes, sperriges Wort, ein vielleicht sogar negativ belegter Begriff, aber ein total wichtiger: mentale Gesundheit. Dr. Eva Elisa Schneider ist diesmal meine Gesprächspartnerin. Eva ist ganz vieles. Sie ist gestandene Führungskraft, hat unter anderem ein internationales Team von über 100 PsychologInnen in einem Gesundheitsunternehmen geführt. Sie ist selbst promovierte Psychologin und approbierte Psychotherapeutin. Sie hat ihre Doktorarbeit geschrieben über psychologischen Stress. Sie unterrichtet an diversen Hochschulen. Aber neben ihrem ganzen wissenschaftlichen Interesse und Engagement geht es ihr vor allem um die Anwendung, um die Praxis. Eva gibt Workshops, hält Vorträge und sie leitet ganze Programme zu mentaler Gesundheit in Organisationen. Sie verbreitet ihre Erfahrungen über ihren Podcast, ihren Newsletter und sie hat ein Buch geschrieben, ein echter Bestseller, Mental Health Matters. Da durfte ich auch einen Teil dazu beitragen und so haben wir uns kennengelernt. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Seitdem gab es ein paar Telefonate und Zoom-Calls und jetzt haben wir uns endlich mal kennengelernt, haben uns erstmals live und in Farbe getroffen in Berlin mit Blick auf den Fernsehturm. Natürlich bekommt ihr auch alle Links zu Eva in den Shownotes. Ja, und weil der Begriff mentale Gesundheit in so vielen Ohren so unterschiedlich klingt oder klingen mag, habe ich mit Eva erstmal bei den Basics angefangen. Mentale Gesundheit als Führungskraft heißt, liebe Eva, was?
Also mentale Gesundheit hat, glaube ich, für viele erstmal so eine Assoziation von düster, schwer, jetzt sprechen wir über Depressionen und also wo es erstmal so eine gewisse Schwere hat. Und tatsächlich hat mentale Gesundheit ja auch eine ganz andere Facette, nämlich nicht nur, was macht uns krank, sondern was hält uns tatsächlich auch gesund. Und als Führungskraft können wir da also ganz besonders dahin gucken, okay, wie kann ich denn eigentlich langfristig leistungsfähig sein und meine Ziele erreichen und mein Team führen, indem ich gesund bleibe, indem ich gesund bin und indem ich gesund bleibe. Also es geht vor allen Dingen um eine Langfristigkeit, und nicht nur zu gucken, okay, wie kann ich jetzt gerade mal einmal diese kleine Phase irgendwie gut durchkommen, sondern wie kann ich wirklich langfristig gesund bleiben und da wirklich mehr den Fokus auf das, was hält mich da gesund und was hält auch das Team gesund, zu lenken.
Was sind denn, jetzt steigen wir vielleicht doch nochmal kurz in den Keller, nach deiner Erfahrung so die Herausforderungen, die typischen, die du erlebst in Sachen mentale Gesundheit für Chefinnen, für Chefs, für Führungskräfte?
Also das Spannende an meiner Arbeit ist ja, ich habe ja wirklich mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen schon zusammengearbeitet, auch natürlich auch therapeutisch in zum Teil wirklich sehr privaten, persönlichen Gesprächen. Und was ich echt immer wieder interessant finde, ist, dass eigentlich alle ganz ähnliche Bedürfnisse, aber auch Schwierigkeiten haben. Ganz unabhängig davon, welche Branche ist das jetzt? Ist das jetzt die zweite, dritte Führungsetage oder ist es die alleroberste Spitze? Nämlich sind es oft der Druck, der damit einhergeht, vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, auch wenn die Lage vielleicht unsicher ist. Einsamkeit, da oben kann es manchmal wirklich ganz schön einsam und ja, man kann da sehr allein sein eigentlich. Dann haben wir natürlich oft diese Geschwindigkeit, in der sich einfach die Welt im Moment verändert, die Informationsverdichtung gefühlt immer mehr Verantwortung und man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, okay, ich habe jetzt so viel auf meinem Teller, worauf soll ich mich jetzt konzentrieren? Und dann kommt noch jemand um die Ecke und sagt, oh, mentale Gesundheit ist auch wichtig, bitte achte da auch mal noch drauf. Und dann ist so, oh, Augenroll, das auch noch, ne? Also, dass man einfach immer schwieriger auch filtern kann, worauf kommt es jetzt eigentlich an? Und dann natürlich Dinge wie Ängste, Sorgen, vielleicht auch, dass man merkt, hey, ich werde meinem Privatleben einfach gar nicht mehr gerecht. Ich liebe meinen Job, ich liebe auch dieses Tätigkeitsfeld, das Thema, was ich hier mache. Ich mag vielleicht auch die Führungstätigkeit an sich total gerne, aber trotzdem merke ich, dass andere Lebensbereiche einfach zu kurz kommen, weil extrem viel auf meinen Schultern lastet. Ne? Und das ist etwas, das haben sehr viele Führungskräfte gemeinsam. Ja.
Wenn wir mal ganz pauschal unterscheiden, zwischen Chefinnen und Chefs. Haben die unterschiedliche Herausforderungen nach deiner Erfahrung, weibliche Führungskräfte, denn männliche?
Also, was bei weiblichen Führungskräften sicherlich noch so erschwerend hinzukommt, sind einfach strukturelle Barrieren. Ne? Also, gerade wenn wir gucken, hey, wie entwickeln sich denn weibliche Führungskräfte oft und zu welchem Zeitpunkt im Leben, kommt das ja einfach sehr häufig mit Familiengründungen zusammen. Ne? Und es ist kein Geheimnis und auch wirklich sehr gut belegt, dass das einfach eine massive Doppelbelastung ist, die immer noch leider ungleich verteilt ausgetragen wird, nämlich mehr auf den Schultern der Frauen, die eben auch gleichzeitig Mütter sind in dem Moment. Das heißt, die haben wirklich ein sehr hohes Risiko, zum Beispiel auch an Burnout zu erkranken. Ne? Das sehen wir auf jeden Fall. Gibt es auch Daten dazu, als es jetzt bei Männern der Fall ist. Was bei Männern allerdings häufig vorkommt, insbesondere bei Männern, die vielleicht Richtung Berufsende zu gehen, also vielleicht Richtung Rentenalter gehen. Die haben ihr ganzes Leben lang krass für ihren Beruf geackert. Ne? Die haben wahnsinnig viel geschafft und getan, hatten vielleicht auch einen sehr starken Arbeitsethos. Und dann rückt die Rente näher. Und dann kommt vielleicht auch dieser Tag und sie merken, oh Gott, jetzt stehe ich vor diesem großen Nichts, ne? Und da ist gar nichts. Ne? Ich habe vielleicht kein sehr festes soziales Netz, keine engeren Freunde um mich herum. Ich habe Dinge immer sehr für mich behalten. Ne? Vielleicht auch, weil die Führungsrolle das erfordert hat. Ne?
Oder ich das glaubte zumindest.
Genau, genau. Ne? Dass da natürlich dann so Themen wie Einsamkeit oder auch dieser Rückzug, das Gefühl von, was ist denn da jetzt eigentlich noch in meinem Leben? Ne? Jetzt bin ich paar 60 und wenn es gut läuft, habe ich immer noch 30 Jahre vor mir, das ist ja echt nochmal eine Menge. Was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Ne? Und wenn diese große Säule Arbeit, über die man sich vielleicht auch sehr identifiziert hat, wenn die wegfällt. Ne? Und das sehen wir auch sehr schön in den Daten, dass zum Beispiel die Burnout-Fälle unter älteren Menschen deutlich häufiger sind als unter jüngeren Menschen. Und eben insbesondere dann, wenn man so Richtung Rente geht, ne? Und dann auch merkt, oh, ich bin langsam auch ein bisschen am Ende meiner Kräfte.
Ich habe da jetzt keine Daten dazu, aber anekdotische Empirie oder anekdotische Evidenz und zwar noch zwei Besonderheiten bei Männern, dass einerseits immer mehr junge Führungskräfte, männliche Führungskräfte weder selber so führen wollen, wie ihre Väter oder Großväter das gemacht haben, beziehungsweise auch vom Familiensystem. Die haben irgendwie eine top ausgebildete Frau, die selber auch, keine Ahnung, Teamleitung macht. Und für diesen Spagat, für diesen super anstrengenden Spagat zwischen Führung und Familie, habe ich den Eindruck, gibt es inzwischen bei den Frauen ein paar mehr Role Models. Und dafür gibt es irgendwie bei den Männern null. Ja. Also so Thema geteilte Führung, ja, alle, die da ihre Bücher schreiben oder darüber sprechen, sind alles Frauen.
Ja, ja.
Ist das Erste. Und das Zweite, das hast du auch so ein bisschen angesprochen, ich habe den Eindruck, dass es euch, ich sage jetzt mal euch Frauen, dann doch häufig nochmal leichter fällt, so Herausforderungen mentaler Hinsicht, ja, auch irgendwie an sich ranzulassen, vielleicht sogar sich da Unterstützung zu holen und besprechbar zu machen und dass wir da häufig noch so in unserer Ritterrüstung
irgendwie drin. Ja, die Stereotype, ist so.
Do you agree or you don't?
I do agree. Ja. Ich habe mal einen Vortrag zu Männergesundheit gehalten, ganz, ganz spannend gewesen. Da war auch nochmal so dieser Konsens, ne, natürlich gibt es so bei Männern diese Stereotypen, ne? Die müssen immer stark sein, die müssen das Marmeladenglas immer aufkriegen. Und wenn jetzt irgendwie vielleicht eine negative Gesundheitsnachricht kommt, kommt, ne? Bei einer Frau, bei einem Mann, wie unterscheidet sich das, wie sie damit umgehen? So eine Frau hört vielleicht, okay, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Diagnose Krebs, wirklich was Schwerwiegendes. Ja, was macht eine Frau? Okay, ne, die ist natürlich geschockt und betroffen, keine Frage. Was macht die? Die ruft erstmal alle ihre Freundinnen an, die guckt, wer hat vielleicht sowas auch schon mal erlebt, versucht sich sofort irgendwie zu vernetzen, ne, und irgendwie so in die Verbindung zu gehen mit anderen, ne, und sozusagen durch die Community das irgendwie besser zu bewältigen. Was machen Männer häufig? Gehen total in sich, ziehen sich total zurück, gehen in den Keller, schließen die Tür zu, machen das komplett mit sich aus. Ne? Und das ist wirklich häufig ein Problem, weil dann dieses Thema, oh, etwas mit mir stimmt jetzt sozusagen nicht mehr, ne? Mein Körper macht vielleicht nicht mehr das, was er soll, was ich von ihm erwarte. Dass dieses Selbstbild, ne? dass ich bin stark und ich bin vielleicht auch so ein bisschen unkaputtbar, ne? Also das wird natürlich dadurch massiv erschüttert und es gibt einfach kaum Menschen um einen herum, die dann anfangen, vielleicht auch mal darüber zu sprechen, weil man das einfach auch nie gelernt hat. Ne? Man hat nur gelernt, du machst das mit dir selber aus und du hast einfach zu funktionieren und du hast einfach weiterzumachen, ne? Egal, was da vielleicht im Hintergrund noch los ist.
Du bist jetzt nicht im Lummerland tätig, sondern du hast ja viel mit Menschen zu tun, die in Organisationen arbeiten, die halt irgendwie auch funktionieren müssen, die Sachen verkaufen müssen, die erfolgreich sein müssen. Deshalb mal ganz platt gesagt, gefragt, was ist der Business Case für mentale Gesundheit bei Führungskräften?
Ja.
Lohnt sich das überhaupt?
Ja.
Und inwiefern?
Also ja, es lohnt sich, das schon mal vorweggenommen. Es gibt zum Glück auch in den letzten Jahren jetzt immer mehr so Untersuchungen dazu, dass man das Ganze auch mal in Zahlen gießen kann. Weil ich finde, oft hat mentale Gesundheit noch so ein bisschen so ein fluffy Touch, so ein bisschen soft, ne? Es ist so ganz nett und ganz nice to have, aber da sprechen wir noch nicht über einen Must-Have sozusagen. Und durch diese Zahlen wird es jetzt immer mehr untermauert, dass es tatsächlich ein Must-Have ist. In erster Linie hat das natürlich ganz viel damit zu tun, gehen die Menschen eigentlich gerne an ihren Arbeitsplatz. Ne? Es gibt tolle Untersuchungen dazu, dass wirklich über 80% der Führungskräfte sagen, ich würde eher bei meinem aktuellen Arbeitgeber bleiben, wenn der sich mehr um meine mentale Gesundheit kümmert. Ne? Wenn das auch wirklich kulturell stärker verankert ist, dass das total okay ist, für die Gesundheit zu sorgen, vielleicht auch mal gesunde Grenzen zu setzen, keine astronomisch hohen Workloads zu haben, bin ich viel eher bereit zu bleiben. Ne? Und das ist ja ein Case, der ist für alle relevant. Ne? Wir wissen gerade, wie der Fachkräftemangel ist. Also es ist für jedes Unternehmen absolut positiv, wenn sie Mitarbeitende halten können. Bei den Fachkräften ist das auch der Fall. Die sagen auch, bei knapp über 60%, hey, ich würde eher in einem Unternehmen bleiben, wenn die sagen, ja, ich kümmere mich um die mentale Gesundheit. Also allein da fängt es schon an. Dann gab es auch eine ganz spannende Untersuchung von Deloitte, Großbritannien. Und zwar haben die mal geguckt, wie ist denn der Return on Invest, wenn wir in Gesundheitsmaßnahmen Geld reinstecken tatsächlich. Und mal vorab gesagt, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, Gesundheitsmaßnahmen, wo die ansetzen wie auf in so einer Ampel. Also wir haben grün, wir haben gelb und wir haben rot. Es gibt Gesundheitsmaßnahmen, die setzen im grünen Bereich an. Da geht es eher darum, okay, Menschen geht es gut, wie können wir die wirklich gesund halten? Ne? Dann gibt es den gelben Bereich. Da geht es mehr darum zu gucken, okay, wenn jemand jetzt vielleicht schon so Stressanzeichen hat, es dem nicht so gut geht, ne, wenn der schon ein bisschen Schwierigkeiten hat, wie können wir das möglichst früh erkennen und dann möglichst früh effektiv gegensteuern, damit der wieder in den grünen Bereich kommt. Und dann gibt es den roten Bereich, da geht es natürlich darum zu gucken, okay, wenn jetzt das Kind schon im Brunnen gefallen ist, wenn jemand einfach vielleicht extrem belastet ist, möglicherweise psychische Erkrankungen hat, was können wir da tun, damit diese Person möglichst schnell zum Beispiel der geholfen wird, dass sie möglichst schnell an den Arbeitsplatz zurückkehrt, all diese Dinge, ne? Und diese Untersuchung von Deloitte hat geguckt, okay, wenn wir in diesem grünen, gelben und roten Bereich wirklich Geld investieren, um die Gesundheit zu fördern, was für einen Return on Invest gibt es da? Und was sie gefunden haben, ist, dass wenn wir im grünen Bereich ansetzen, wir einen Return on Invest von sagenhaften 570% haben. Es ist wirklich massiv. Für jeden Pfund jetzt in dem Fall, den sie da reingesteckt haben, haben sie wirklich 5,7 Pfund hinten rausbekommen. Also es ist einfach ein massiver Business Case. Es lohnt sich auch finanziell wirklich enorm. Und selbst wenn man im roten Bereich ansetzt und da sagt, hey, da stecken wir Gesundheitsmaßnahmen rein, ne, da gucken wir, dass wir vielleicht Programme bauen, strukturell ein bisschen was umbauen. Selbst da gibt es immer noch einen Return on Invest von 320%. Also es ist immer noch extrem hoch. Ne, auch da lohnt es sich noch, auch wenn wir eigentlich, ne, in der Mental Health-Szene und in der Präventionsszene eher sagen, na, je früher wir ansetzen, desto besser. Ne, aber selbst wenn wir später ansetzen, ist es immer noch extrem lohnenswert.
Jetzt würde ich noch mal kurz dagegen halten, Eva. Und zwar, nicht jedes Pfund hat den gleichen Return on Investment in Sachen Mental Health. Also wie kann ich das Geld möglichst sinnlos verballern? Und wie kann ich dafür sorgen, dass es wirklich hilfreich für die Leute und damit letzten Endes auch für die Kundschaft und für die Organisation ist?
Ja, ich finde das voll wichtig, dass du das ansprichst. Ich habe auch gerade auf LinkedIn darüber geschrieben. Also es geht natürlich nicht nur darum, einfach irgendwelche Angebote reinzuwerfen. Sagen, hier ist eine Hotline, da könnt ihr euch melden, wenn es euch nicht gut geht, die dann irgendwo in den letzten Tiefen des Intranets verbuddelt ist, die sowieso keiner kennt und findet. Das funktioniert nicht, ne? Sondern natürlich geht es darum, dass die Dinge auch wirksam sind. Und da kommt es wirklich sehr auf das Unternehmen und auf die Branche an. Also wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen haben, wo sehr viel Menschen im Office sitzen, sehr viel Büroarbeit gemacht wird, ne, dann haben die vielleicht einen anderen Zugang dazu, wenn da jedes Mal, wenn sie ihr Intranet öffnen, sofort auf der allerersten Seite steht, hey, hier ist irgendwie eine anonyme Beratung mit irgendwie kostenlosen PsychologInnen, könnt ihr euch melden, wo vielleicht auch eine Führungskraft mir sagt, hey, ich habe das auch schon genutzt, das war richtig cool. Ich empfehle euch sehr, das auch zu machen. So sogenannter Social Proof nennen wir das auch immer. Ne? Dass sozusagen dieses soziale Okay ist von, das ist echt gut, ne? Daumen hoch, Siegel drauf, könnt ihr auch nutzen. Versus, hey, wie ist es denn zum Beispiel, wenn wir Mitarbeitende in der Produktion haben, im Außendienst? Ne? Vielleicht brauchst du da einfach ganz andere Maßnahmen und da geht es dann eher darum, zu gucken, wie kann man denn das Gespräch über mentale Gesundheit so ein bisschen mehr eröffnen. Ne? Weil gerade, wenn wir zum Beispiel in der Produktion sind, da gibt es manchmal auch noch einen sehr harschen Ton. Ne? Und da geht es dann irgendwie mehr darum, auch vielleicht im Schichtdienst oder so einfach durchzuziehen, ne? Schicht fertig, einfach nach Hause gehen. Da geht es vielleicht um ganz andere Dinge, als dass wir jetzt sagen, hey, hier kannst du kostenlos mit einem Psychologen sprechen, weil da einfach gar nicht so, sag ich mal, der Bedarf ist wahrscheinlich schon da, aber die Offenheit dafür ist nicht ganz so stark da. Und deswegen muss man immer sehr stark gucken nach Branche, nach Art der Mitarbeitenden, was da tatsächlich gebraucht wird.
Ja, und der Yoga-Kurs, den ich als Firma anbiete, der wird ja vielleicht auch vor allem von den Leuten angenommen,
die es ohnehin schon gerne machen. Und das ist echt oft tatsächlich auch ein ganz großer Fehler, ne? Dass ganz viele Unternehmen dann denken, naja, wir haben ja einen Yoga-Kurs, ja, das ist super. Ne? Oft werden aber egal, welche Mental-Health-Angebote wirklich von den Menschen genutzt, die ohnehin schon ein großes Interesse daran haben. Und da ist es wichtiger zu gucken, wie können diese Menschen eine Funktion übernehmen, dass die wie so schneeballartig das auch den anderen KollegInnen schmackhaft machen, ne? Wieder Social Proof ist einfach weitersagen und sagen, hey, cool, ne? Komm da mal mit und dass es auch mehr so ein Okay ist, sowas vielleicht auch während der Mittagspause dann mal zu machen. Also darauf kommt es dann viel eher an oder wirklich nochmal eine genaue Bedarfsanalyse zu machen und zu gucken, na, warum erreichen wir denn die anderen nicht? Warum sehen die das vielleicht auch gar nicht als relevant für sich an? Wissen sie überhaupt, dass es das gibt? Denn ganz vielen Unternehmen, auch wenn ich das spreche, frage ich immer ganz oft in der Vorbereitung, naja, gibt es denn noch irgendwelche Angebote, die ihr habt, auf die ich aufmerksam machen kann? Und dann kommt oft ganz viel und dann sage ich, naja, wissen denn die Leute, dass es das gibt? Und sagen sie, oh nee, das letzte Mal haben wir das irgendwie anno 2001 oder sowas mal verkündet. Und dann ist es natürlich super, gerade wenn es so größere Events gibt oder Versammlungen oder Meetings, wirklich immer und immer wieder auf diese Angebote aufmerksam zu machen, um natürlich auch ein Gefühl dafür zu kriegen, werden die eigentlich genutzt, treffen die den Bedarf unserer Belegschaft etc.
Wenn du so drüber nachdenkst, welche Rolle spielt in deinem Umfeld dieses Thema mentale Gesundheit? Also einerseits, wenn wir Evas schönes Bild von der Ampel aufgreifen, was tust du, was tun auch deine eigenen Vorgesetzten, um den grünen Bereich zu stärken, das Plus größer zu machen, das eigene Wohlbefinden zu fördern, zu stärken und auszubauen, durch Pausen, durch bewusste Wohltaten, von denen man sich erzählt, die man vielleicht sogar auch mal miteinander macht. Ja, und auf der anderen Seite, was sind die Dinge, die dir im roten Ampelbereich helfen, die getan werden, die angeboten werden? Also vielleicht Hilfe und Unterstützung in schwierigen Situationen, in belastenden Momenten, bei Trauerfällen, bei Stresssymptomatik, in Krisensituationen. Ja, und wie sehr bist du da vielleicht auch ein Vorbild für deine Mitarbeitenden, für andere Führungskräfte, die du führst? Wie lebst du mentale Gesundheit vor? Ich werde eine Sache aus einem Seminar vor einigen Jahren nie vergessen und ich habe nämlich Chefs aus unterschiedlichen Branchen gefragt, worauf sie denn am meisten stolz sind. Und dann sagt einer, Ich bin seit über 30 Jahren in einem großen internationalen Konzern und noch nie hatte einer meiner Mitarbeiter Burnout. Ja, und das hat mich total beeindruckt. Ich habe ihm das auch total abgenommen, wie ernst er diese eigene Verantwortung für die mentale Gesundheit auch seiner Mitarbeitenden genommen hat. Und die ist, ob dir das jetzt recht ist oder nicht, nämlich gar nicht so klein. Die Bedeutung, die Relevanz, der Einfluss von Führungskräften auf die mentale Gesundheit der Mitarbeiter ist höher als die des Hausarztes. Das habe ich aus einem Buch von einer gewissen Dr. Eva Elisa Schneider. Sie schreibt es. Soll sie uns doch mal erklären hier.
Es gab eine Untersuchung dazu, wo die Menschen befragt wurden, naja, wie groß ist denn der Einfluss von diesen unterschiedlichen Menschen auf deine mentale Gesundheit? Und das Spannende daran war wirklich, dass die gesagt haben, dass der Einfluss von Führungskräften genauso groß ist wie der von unseren PartnerInnen auf unsere mentale Gesundheit, was ich schon mal krass finde. Also wenn ich überlege, ich habe vielleicht gerade irgendwie einen Beziehungskonflikt oder sowas, der jetzt, an dem ich irgendwie zu knabbern habe, das nimmt mich emotional schon ganz schön mit. So. Und wenn ich jetzt überlege, boah, das nimmt mich genauso mit, wie wenn ich mit meiner Führungskraft Schwierigkeiten habe, das ist schon ganz schön hart, damit wirklich noch gute Arbeit zu machen und auch irgendwie leistungsfähig zu bleiben, ne? Und dann eben auch noch, dass er größer ist als der von Ärztinnen und TherapeutInnen, zeigt ja noch mal mehr, wie elementar es ist, dass Führungskräfte sich mit dem Thema mentale Gesundheit auskennen. Ne? Zum einen für sich, aber natürlich auch ins Team hinein.
Was rätst du denn Führungskräften, Eva, was empfiehlst du ihnen, was schlägst du ihnen vor, was bietest du an oder was schlägst du vor anzubieten, damit Führungskräfte ihre eigene Selbstfürsorge, ihr Kümmern um die eigene mentale Gesundheit verbessern?
Ja, häufig ist es ja so, dass wir unsere Gesundheit erst dann wahrnehmen, wenn sie nicht mehr da ist. Die ZuhörerInnen hier wissen das nicht, aber wir haben ja eben gerade auch im Vorgespräch ganz kurz sprechen können. Da hast du ja selber auch von dir erzählt, ne, dass du das auch zum ersten Mal sehr stark wahrgenommen hast, als du das selber am eigenen Leibe erfahren hast, ne, dass deine Gesundheit eben nicht mehr da war. Und das ist leider sehr häufig der Fall. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben vielleicht eine Führungskraft, die sagt, okay, ist jetzt noch nicht so schlimm bei mir zum Glück, aber eigentlich würde ich mich dem Thema gerne ein bisschen mehr widmen. Und eins, glaube ich, der Grundregeln, die man oder Grunddinge, wo man mal hingucken kann für sich, ist erstmal, wie geht's mir eigentlich, vor allen Dingen, wie geht's meinem Körper? Weil Stress und wenn vor allen Dingen Stress chronisch wird, findet eigentlich immer irgendwie den Weg über den Körper. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Wir alle haben so diese ein, zwei Stresssymptome, die sich immer wieder zeigen, wenn wir sehr gestresst sind. Also bei manchen ist es die Verdauung, bei manchen sind es Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Bei anderen sind Schlafprobleme, Hautprobleme,
Tinnitus.
You name it. Ne? Es ist einfach, jeder kennt das so. Das sind so sozusagen so meine Stresssignale. Und da einfach mal wirklich hinzugucken, okay, was sagt mir mein Körper eigentlich gerade? Ne? Das ist ein bisschen leichter, als jetzt zu gucken, okay, wie geht's mir eigentlich ja gut? Also, ne, das können viele ja oft nicht so gut in Worte fassen, aber so mal körperlich reinzuspüren, das fällt vielen Menschen leichter. Und dann mal zu gucken, wie waren das jetzt in den letzten Monaten? Ne? Wie häufig habe ich vielleicht auch sowas wie Schlafprobleme etc. erlebt? Ich habe neulich erst auch den Global Mental Health Report von der AXA gesehen und da fand ich es wirklich krass, dass fast 40% der Menschen gesagt haben, das, was sie am meisten von der Arbeit mit nach Hause nehmen, äußert sich bei ihnen am meisten in Schlafproblemen. Was ja krass ist, wenn man sich überlegt, wie elementar Schlaf für die Regeneration ist und auch für unsere Leistungsfähigkeit. Also wenn ich zum Beispiel sowas merke wie, ich kann schlecht einschlafen, mein Kopf rattert wie ein Karussell, wenn ich da abends liege oder ich wache nachts auf, das Erste, woran ich denke, sind meine To-Dos oder was bei der Arbeit noch nicht fertig ist, ne? Oder ich wache irgendwie super früh auf oder so oder fühle mich ständig müde und erschöpft. Das alles sind Signale, dass eigentlich vielleicht etwas gerade ein bisschen viel ist. Und da rate ich Führungskräften sehr stark mal bei sich hinzuschauen und da auch einen ehrlichen Blick in den Spiegel zu werfen.
Eva, würdest du sagen, dass das Bewusstsein für mentale Gesundheit sich verändert hat, dass das mehr geworden ist? Und kannst du das überhaupt einschätzen? Weil du hast ja vielleicht eh nur die da vielleicht eh schon ein Bewusstsein dafür haben.
Ja, also natürlich melden sich bei mir oft Unternehmen, die zumindest sagen, hey, wir wollen irgendwas machen und wir wissen schon, das ist irgendwie wichtig. Ja. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Vorträge halte, und das mache ich gerade sehr oft, ich mache ja gerade sehr viel zur Öffentlichkeitsarbeit, dann hast du natürlich immer mal so 2, 3 Leute im Publikum sagen so, warum ist das unsere Aufgabe? Das ist einfach totaler Quatsch. Ja. Und da ist es natürlich schon auch hilfreich, ne, mal einfach ein paar Zahlen zu zeigen, ne. Du hast ja vorhin gerade so schön nach dem Business Case gefragt, ne, und das auch wirklich darzulegen, dass das nicht einfach irgendein softes Blabla ist, sondern wirklich da Substanz dahinter steckt. Und eine Sache, die, glaube ich, ganz einschlagend war Covid. Ne? Mhm. Da saßen wir plötzlich alle im selben Boot und haben irgendwie plötzlich gemerkt, uns verbindet irgendwie ein ganz ähnlicher Stress. Also vorher war es so, okay, das, was du zu Hause erlebst, ist überhaupt nicht das, was ich zu Hause erlebe. Und jeder hat irgendwie so ein bisschen sein Süppchen gekocht. Und plötzlich saßen wir alle zu Hause und haben alle mit dem Lockdown zu tun gehabt und mit ständig neuen Regeln und mit vielleicht Homeschooling, irgendwie Familie. Ne? Oder wir konnten vielleicht zum Teil Freunde, PartnerInnen nicht sehen für eine Zeit, Familie. Das war extrem anstrengend. Und ich glaube, da war es zum ersten Mal so dieses so, boah, vielleicht ist doch nicht immer alles okay. Mhm. Oder vielleicht haben wir trotzdem gerade mal wirklich was gemeinsam. Und das war sehr verbindend. Ne? Und es ist gut auch, dass das losging und dass überhaupt dafür eine Aufmerksamkeit geschaffen wurde. Was ich aber wirklich viel wichtiger finde, ist jetzt, was machen wir jetzt daraus? Mhm. Ne? Weil Awareness ist diese eine Sache. Es ist gut, Awareness zu schaffen, keine Frage. Aber für mich das viel Elementarere ist eigentlich, wie handeln wir jetzt daraus? Ne? Und da sind viele sehr zögerlich, weil die unsicher sind, die wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Die haben irgendwie vielleicht auch eine Branche, in der das Thema extrem tabuisiert ist und sie irgendwie denken, oh, ich muss erstmal warten, bis das vielleicht von anderer Stelle angestoßen wird, bevor ich die Legitimation dafür habe. Ich würde trotzdem noch sagen, es lohnt sich immer, selbst in seinem kleinen Mikrokosmos das Thema mal anzustoßen, mit seinem kleinen Team. Ne? Also angenommen, du bist eine Führungskraft, du hast ein Team von 5 Personen, ne, auch oder von 10 Personen, das macht es gerade vielleicht ein bisschen leichter von den Zahlen her. Du hast ein Team von 10 Personen so. Es erkranken in einem Jahr 28% der Menschen an einer psychischen Erkrankung in Deutschland. Ne? Das sind fast 3 Personen aus deinem Team, die betroffen sind. Und ich wette unter aller Garantie, dass jetzt ganz viele den Kopf schütteln und sagen, oh, bei mir gibt's sowas aber nicht. Doch, gibt es tatsächlich. Ich sage auch in meinen Vorträgen immer, wenn ich diese Zahl nenne, ne, das ist entweder die Person links oder die Person rechts von dir. Und dann denken alle so, huch, krass, ja stimmt, einer von 3. Ne?
Ich kann es ja nicht sein.
Ich bin das aber nicht, genau. Ne? Und da sieht man mal wieder, wie krass stigmatisiert dieses Thema einfach ist und wie sehr wir glauben, das würde nicht existieren. Und wenn du jetzt eine Führungskraft bist und sagst, eigentlich würde ich mich dem Thema gerne mal widmen, müssen wir jetzt nicht in unser Team gehen und sagen, ja, wer von euch hat eigentlich eine psychische Erkrankung? Ne?
Alle mal Hand hoch.
Genau, ja. Alle mal Hand hoch. Das ist vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Aber wir können ja zumindest schon mal anfangen, so ein bisschen das Gespräch darüber zu erleichtern, indem wir vielleicht einen kleinen Check-in zu Anfang jedes Termins machen. Ne? Und das muss gar nicht sein, wie geht's dir? Jetzt sagt mal jeder, wie es ihm geht. Erzählst dann in die Hand und der wird rumgereicht, ne, sondern ich finde auch immer Metaphern super hilfreich. Ne? Ampelfarben hatten wir vorhin. Oder innere Wetterlage, finde ich auch voll gut. Ne? Oder mal so ein bisschen so ein Stressbarometer, Skala von 1 bis 10 zum Beispiel, wie gestresst bist du. Das hilft einfach, dass die Menschen wissen, wir fangen jetzt nicht sofort hier mit der Agenda an, sondern es sind einfach 5 Minuten, in denen da kurz drüber geredet wird. Das ist so ein bisschen ein Agenda-Setting. Und dann geht es natürlich auch zu den Business-Fragen über. Aber es erleichtert es ein bisschen, wenn die Führungskraft es vor allen Dingen vormacht, zu sagen, es ist mir ein Anliegen, auch wenn wir uns natürlich immer noch in einem Arbeitskontext befinden und jetzt nicht in der Gruppentherapie sitzen.
Okay, jetzt habe ich gefragt, ja, am Montagmorgen.
Ja.
Und jetzt sind es 5 Leute auf Rot. Und irgendwie 3 sind auf Gelb und 2 sind auf Grün. Und dann sage ich, danke für eure Offenheit und jetzt zu den Terminen. Oder was mache ich dann
ja,
damit?
Ja, genau, was ist ja, dann?
Wie gehe ich damit dann um?
Super Frage, ja, liebe ich. Genau, also erstmal natürlich das wahrnehmen und wirklich sagen, okay, ne, ich sehe jetzt gerade, wir haben hier viele auf Rot und einige auf Gelb und das zeigt mir, dass ich mich vielleicht gerade gerne nochmal nach dem Termin so kurz ein bisschen zurückziehen möchte, gucken möchte, was vielleicht Möglichkeiten sind und ich komme so schnell es geht wieder auf euch zurück, um zu schauen, wie wir Entlastung schaffen können. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man sich ein bisschen Zeit verschaffen möchte und sagt, oh, ich bin jetzt ein bisschen überfordert, ne? Weil dann kann man, es ist selten so leicht, so ganz schnell zu handeln. Manchmal ist es dann ja auch schon hilfreich zu sagen, okay, alles klar, warum steht der eigentlich auf Rot? Mhm. Was habe ich übersehen? Ne, wenn dich das total überrascht und du sagst, wo kommt das denn her? Dann muss irgendwie irgendwas an dir vorbeigegangen sein. Und da kannst du natürlich anbieten zu sagen, hey, ich kann euch gerne anbieten, dass wir persönlich einfach Gespräche führen, ne, weil das jetzt vielleicht gerade auch nicht der Rahmen dafür ist und ihr sagt, ihr wollt jetzt irgendwie gerade nicht genau erklären, was Sache ist. Aber zumindest das Ganze nicht total tot machen, sondern den Raum zu öffnen für, könnt ihr mich mal ganz kurz abholen, weil Führungskräfte wissen auch nicht immer über alles Bescheid und das müssen sie auch nicht. Einfach sagen, ich brauche jetzt hier mal kurz eure Hilfe, eine ehrliche Neugierde zeigen, ne, und ehrlich interessiert zu sein, daran zu wissen, was ist hier eigentlich gerade los. Ich möchte das wirklich verstehen, weil mein Wunsch ist eigentlich, dass die meisten von uns auf Grün stehen. Wie können wir da hinkommen? Ich brauche euch jetzt dafür. Die meisten Teams wissen das sehr, sehr gut, ne? Die trauen sich vielleicht nur nicht, das zu sagen, weil sie Angst haben vor Ablehnungen, sie haben Angst vor schlechten Performance-Reviews, sie haben Angst, dass sie bestimmte Ziele nicht erreichen, eine Beförderung nicht bekommen, ne? Und darüber erstmal das Gespräch zu eröffnen, selbst wenn es auch nur in so ganz kleinen Schritten ist, das ist auf jeden Fall der erste Ansatz. Eins der Dinge, die am häufigsten übersehen wird, ist, dass wir nicht nur mentale Gesundheit fördern, sondern auch versuchen einzufordern bei der Organisation. Mhm. Führungskräfte haben oft einen deutlich kürzeren Weg zu relevanten EntscheiderInnen, die Strategie des Unternehmens setzen, die ganz genau wissen, okay, darauf fokussieren wir uns, da packen wir Ressourcen ein, Zeit, Menschen, Geld, was auch immer es ist.
Aufmerksamkeit,
genau. Ne? Mhm. Die machen das Agenda-Setting oder die Strategie oder was auch immer und die Ressourcenverteilung. Und da auch nochmal diese Rolle wirklich als Hebel zu nutzen und zu sagen, ich packe dieses Thema immer und immer und immer wieder auf die Agenda, weil ich den Weg zu relevanten EntscheiderInnen habe, die mein Team vielleicht so in dieser Kürze nicht hat, sondern ich habe das viel einfacher, ne, diesen Hebel nach oben in die weiteren Entscheidungsgremien. Mhm. Also Führung heißt da in dem Fall nicht nur mentale Gesundheit zu fördern, sondern auch zu fordern. Mhm. Und das sind die zwei Wege, die zwei Richtungen, die man da wahrnehmen sollte als Führungskraft.
Mhm. Wenn du mal so ein Beispiel nennen wolltest, ich bin jetzt, wie gesagt, dein Teamleiter hier und da habe ich vielleicht jemanden, wo mir auffällt, boah, der hat jetzt schon den dritten oder vierten Bock irgendwie in dem Quartal geschossen, was er sonst gar nicht so macht, ist auch ein Stück häufiger krank. Ich habe irgendwie so das Gefühl, der läuft auch so ein bisschen mit hängenden Schultern rum und der war auch früher witziger irgendwie. Mhm. Und vielleicht habe ich sogar auch hintenrum mal sowas gehört, dass es da mit der Ehe oder sowas nicht ganz so toll laufen könnte. Wie spreche ich denn sowas an?
Ja.
Wie kriege ich da irgendwie eine Hand dran?
Ja, du hast gerade in der Frage schon was richtig Gutes formuliert, nämlich du meintest, dass das früher anders war. Mhm. Und das ist erstmal eine wichtige Unterscheidung, dass wir wissen, okay, ich habe eine Beobachtung, wie kenne ich die Person für gewöhnlich und wie kenne ich sie in den letzten Wochen bis Monaten. Mhm. Und diese Beobachtungen zu schildern, ne, weil wir können natürlich nicht einfach wild drauf losschießen und sagen, du bist immer so und so, sondern wirklich ganz konkret zu sagen, hey, pass auf, ich nenne ihn jetzt mal ganz klassisch, weiß ich nicht, Michael. Michael, du, ich habe festgestellt und beobachtet, dass du in den letzten Wochen häufiger zu Meetings zu spät gekommen bist, du hast Deadlines häufiger verpasst, ne? Und ich weiß auch, dass es manchmal vielleicht auch schwierig für dich war, weil dir noch Informationen gefehlt haben. Ich habe das und das beobachtet. Das kommt mir ungewöhnlich vor, weil ich dich einfach ganz anders kenne. Und es ist mir wirklich ein Anliegen zu verstehen, ob vielleicht irgendwas los ist, ob ich irgendwas übersehen habe. Hilf mir mal gerade auf die Sprünge. Ja, also das auf jeden Fall in einem One-on-One mal zu besprechen, einfach erstmal die Beobachtungen zu schildern und um eine Rückmeldung zu bitten. Mhm. Und jetzt ist es in einigen Fällen so, dass, je nachdem wie das Vertrauensverhältnis ist, die Person tatsächlich auch von selbst spricht. Michael spricht von selbst und erzählt so ein bisschen. So, ne? Das ist ein Fall. Ein anderer Fall ist, Michael macht komplett dicht und sagt, nee, passt schon alles, will ich jetzt nicht drüber reden. Mhm. Nee, irgendwie, ne? Und versucht zu irgendwas anderem überzugehen. Und dann zu sagen, pass auf, respektiere ich total. Wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt doch gerne nochmal mit mir sprechen möchtest, wir irgendwie schauen sollen, wie wir, was wir für Möglichkeiten haben, wie wir dich vielleicht auch entlasten können, dann ist meine Tür immer offen. Also dieses Tür offen halten, okay, ist so elementar, weil, ja, das hast du vielleicht auch selber schon mal erlebt, dass du dann so fast so ein bisschen überrollt wurdest davon, dass du denkst, oh, jetzt hat sie mich aber hier total erwischt, und dann erstmal sagst, nee, passt schon alles, mhm, ne, und dann vergeht irgendwie eine Woche und es vergehen, ja, 2 Wochen und dann merkt man, oh, eigentlich drückt der Schuh immer noch ganz schön und vielleicht will ich doch nochmal drüber sprechen. Mhm. Einfach, dass man dieses Signal hat, du kannst jederzeit doch wieder, mhm, zu mir kommen und die Tür ist jetzt nicht zu, weil wir einmal darüber gesprochen haben.
Ja.
Und das ist was ganz Wichtiges, weil, ja, oft haben diese Menschen ohnehin schon mit ganz viel zu tun in dem Moment und es überfordert sie fast eher, jetzt auch noch plötzlich irgendwie darüber, ja, zu sprechen und die müssen dann erstmal selber so ein bisschen es mit sich ausmachen, bis sie sagen, okay, ich gehe jetzt doch nochmal auf meine Führungskraft, mhm, zu. Ich hatte auch mal eine Führungskraft, die hat das am Anfang immer gemacht, so 5 Minuten so gequatscht und ich dachte irgendwie manchmal so, ach komm, wir können jetzt einfach übergehen zu dem, was jetzt, ne, was jetzt so auf unserer Liste, mhm, steht, aber so rückblickend denke ich mir, dort, die hatte echt immer ein gutes Gefühl für, mhm, mich. Die wusste auch immer, mhm, so ungefähr, was los ist. Und dann hatte ich nämlich einmal eine Situation, da ging es mir echt nicht so gut und, mhm, die hat das sofort gespottet. Die war, mhm, die war sofort so, ah, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das, mhm, gerade ganz schön viel für, mhm, dich ist, ne? Mhm. Und ich hatte das nur so beiläufig erwähnt. Und genau das sind diese Momente, wo wir, mhm, dann vielleicht eher auch so einen Fuß in der Tür haben, weil es für uns viel normaler ist, vielleicht mal kurz so ein kleines Smalltalk-Gespräch am Anfang von einem One-on-One, mhm, zu führen.
Mhm. Ja, und ich glaube, das auch als Kernbestandteil meiner Führung zu sehen,
ja,
dass ich mit den Leuten Quatsch, ja, ja, und im Kontakt, ja, bin.
Das ist eine Führungsaufgabe. Glaub,
das ist eine Führungsaufgabe. Vielleicht
ist so
die Führungsaufgabe überhaupt, gerade in remoten,
ja,
Zeiten.
Ja. Ja.
Dazu sagen, ich habe heute den ganzen Tag nur gequatscht, jetzt ist 18 Uhr und jetzt komme ich endlich zum Arbeiten.
Ja, und das sind ja auch oft die Dinge, die uns verbinden.
Ja.
Ne? Also Verbindungen und Beziehungen sind ja eigentlich das, was uns am meisten am Arbeitsplatz, hm, hält. Also wenn du mal Leute fragst, die ihren Arbeitsplatz verlassen, zum Beispiel, hm, weil sie einen Job wechseln, woanders, hm, hingehen, dann sagen die selten, oh, ich werde meine Aufgaben hier richtig vermissen, sondern das, was sie fast immer sagen, mhm, ist, ich werde mein Team richtig krass vermissen. Mhm. Die Beziehungen, mhm, sind das A und O, mhm, in jedem Team, an jedem Arbeitsplatz. Mhm. Und wie schafft man Beziehungen, indem, mhm, man einfach anfängt zu reden und vielleicht, mhm, auch manchmal so kleine Smalltalk-Sachen hat, ne? Da muss es gar nicht irgendwie um, keine Ahnung, die tiefsten Themen gehen. Mhm. Aber trotzdem ist es ja manchmal so ein gegenseitiges Abklopfen oder man entdeckt plötzlich ein gemeinsames Hobby. Ist ja auch schon, ne? Mhm. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt, ne? Da denkst du, huch, du machst das auch, sehr cool. Ne? Plötzlich hat man viel mehr Verbindung. Mhm. Und das, wie du sagst, ist ein ganz elementarer Teil von Führung und tatsächlich auch etwas, was uns wirklich durch Stress und schwierige Phasen, mhm, bringt, durch Krisen. Ne? Mhm. Wir wissen aus der Resilienzforschung, sichere und qualitativ hochwertige Beziehungen sind der allergrößte und am besten belegteste Resilienzfaktor. Also wenn wir in eine Sache investieren sollten, dann ist das in die Beziehungen. Im Perma-Modell gibt es doch auch das R so schön.
Für Relationships, genau. Absolut,
genau.
Ja. Ja. Genau, das R für Relationships. Inwiefern trage ich als Führungskraft auch dazu bei, dass im Team, in meinem Verantwortungsbereich, in meiner Abteilung gute, tragfähige soziale Verbindungen und Beziehungen entstehen? Wer diesen Podcast öfters hört, kennt das Permalead-Modell. Ansonsten gern einfach mal in frühere Folgen reinhören, wenn euch das näher interessiert. Jetzt hörst du vielleicht staunend, vielleicht sogar ein bisschen skeptisch eine Geschichte wie die gerade eben von Eva und ihrer früheren Führungskraft, die sie erwähnt hat, das Thema mit dem Smalltalk. Die Frau mit dem Gespür dafür, wann der Smalltalk mit der Mitarbeiterin, mit dem Mitarbeiter plötzlich ein bisschen anders klingt als sonst. Die Führungskraft mit dem Weitblick, der Erfahrung dafür, dass es genau diesem Mitarbeiter oder dieser Mitarbeiterin vielleicht bald mal zu viel werden könnte, wenn es gerade so weiterläuft wie im Moment. Und dass du ihr und dir und den Kolleginnen und Kollegen im Team und der Firma an sich sogar einen Gefallen tust, wenn du diese Überlastung im Blick hast und ausbalancieren oder reduzieren kannst. Vielleicht denkst du, boah, das könnte ich nie. Dafür fehlt mir das Gespür. Da bin ich nicht der Typ für. Ich bin nicht so die Smalltalk-Person. Du denkst dir vielleicht auch, boah, jetzt sind die Leute eh alle remote. Wie soll ich denn da den Puls fühlen? Oder du denkst dir vielleicht, ja, fände ich schon super, aber ich habe da eigentlich gar keine Zeit dazu. Ich bin ja nur kleiner Teamleiter, aber soll mich nebenbei eh schon um Recruiting und die Retention kümmern und dafür sorgen, dass die Leute kommen und bleiben. Ja, was denn noch alles? Ja, hier ein möglicher Leadership-Lifehack. Könntest du mal schauen, ob das für dich hilfreich ist oder passend ist oder machbar ist oder möglich ist, dass du in so einem Meeting zur Routine machst, so eine Frage wie, wie ist denn heute so die Laune von 1 bis 10? 1 bis schlimmer geht kaum, 10 bis besser gar nicht möglich. Oder wie ist denn so der innere Wetterbericht von total stürmisch und hagelig bis sonnig und Blue Sky? Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um niedrigschwellig solche Themen auch mal anzusprechen und aufs Tapet zu bringen. Was Eva darüber hinaus noch zu bieten hat an Informationen zu mentaler Gesundheit, ihr Buch, ihr Podcast, ihr Newsletter, diese Links findet ihr natürlich alle in den Shownotes. Und einen Link packe ich auch noch von mir rein. Ich selbst biete nämlich ein neues Programm an, startet im Herbst 2025, Mindfulness-Based Strengths Practice. Die Expertinnen sagen und kürzen ab MBSP, und zwar speziell für Führungskräfte. Also eine Kombination aus Stärkenfokus einerseits und gleichzeitig ja Präsenz, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit im Moment sein. Wie gesagt, ausschließlich für Menschen mit Führungsverantwortung, weil Führung ist ja auch immer erstmal Selbstführung. Und zu konstruktiver Selbstführung gehört aber neben der Achtsamkeit auch die Frage, wie spreche ich denn als Chefin, als Chef gut über meine eigene mentale Gesundheit? Einerseits über das, was mir gut tut, und auf der anderen Seite auch das, ja, womit ich vielleicht manchmal auch struggle. Und das war meine nächste Frage an Eva.
Also erstmal überhaupt darüber zu sprechen, finde ich super. Ne? Ganz viele tun das ja gar nicht. Und auch das ist wieder so ein winzig kleiner kultureller Faktor, dass den Menschen leichter macht, auch selber darüber zu sprechen. Wenn die einfach hören, ach, die erzählt davon, dass sie heute vor der Arbeit joggen war, super cool, dann erlaube ich mir das vielleicht auch eher. Ne? Wir machen das, was andere tun. Mhm. Wir gucken uns das immer ab. Wirklich sehr ähnlich so wie bei Kindern und Eltern. Ne? Also die gucken sich ja auch ab, ne? was die Erwachsenen tun. Und als Führungskraft darüber zu sprechen, muss man immer erstmal selber gucken, womit fühle ich mich eigentlich auch wohl. Also nur weil es jetzt meine Aufgabe in Anführungszeichen ist, ne, vielleicht mehr auf mentale Gesundheit zu achten, heißt das ja nicht, dass ich jetzt plötzlich von zu Hause irgendwie den krassen Ehekrieg und sonst was erzählen muss, sondern man kann ja manchmal auch schon so ein ganz kleines bisschen aufmachen, einfach sagen, hey, passt auf. Bei mir zu Hause ist gerade super viel los. Mir ist einfach nur wichtig, dass ihr das wisst, ne? Dass ihr vielleicht versteht, warum ich manchmal kürzer angebunden bin, warum ich manchmal vielleicht ein bisschen länger brauche als sonst, um zu antworten, ne? Da habt ihr einfach ein bisschen mehr Kontext. Also wir nennen das selektive Vulnerabilität. Einen kleinen, ausgewählten, verletzlichen Teil von dir zu zeigen. Und das muss halt nicht gleich the full story sein, aber halt einen kleinen Teil. Da kann man sich langsam rantasten, womit man sich da wohlfühlt. Wenn es jetzt um, sag ich mal, schlechtere Dinge geht oder Sachen, die einen belasten. Wenn es um positive Dinge geht, mega, teilen, unbedingt, ne? Weil es zeigt einfach anderen, du bist dadurch ein Rollenmodell für mentale Gesundheit und zeigt anderen, dass das Thema wichtig für dich ist.
Eva, du hast ja selber auch mal ein Team geleitet als Führungskraft. Wie war es denn da so um deine mentale Gesundheit, beziehungsweise, wenn ich das so fragen darf, auch um die mentale Gesundheit des Teams bestellt, würdest du sagen?
Ja, das hat natürlich für mich auch den Blick auf mentale Gesundheit im Kontext von Führung echt nochmal verändert. Ich habe einmal eine Situation erlebt, die war für mich total prägend. Und zwar hatte ich vor einigen Jahren Therapie angefangen, weil ich einfach einen schwierigen Moment gerade war im Leben und Unterstützung brauchte, was übrigens auch eine hammercoole Erfahrung war, als Psychotherapeutin selber Therapie zu machen. Das möchte ich wirklich nicht missen. Und ich war aber damals noch nicht so richtig bereit, das meinem Team zu sagen. Und nach so ein paar Wochen, Monaten habe ich mir gemerkt, okay, ich sage denen das jetzt, weil ich ja immer einmal in der Woche zur gleichen Zeit dieses Gespräch hatte. Und das war immer freitags. Und dann habe ich das meinem Team gesagt und die haben das total gut aufgenommen, einfach zur Kenntnis genommen. Da war jetzt irgendwie gar kein großer Hehl drum. So, und dann ein paar Wochen später kam eine Mitarbeiterin auf mich zu, eine Teamkollegin, und die meinte, pass auf, Wir wissen, wie anstrengend Therapie manchmal sein kann. Wir haben jetzt total viel darauf geachtet, dass wir freitags nach deiner Therapiestunde dir keine externen Termine mehr in den Kalender legen. Und es hat mich so krass geflasht, weil ich dachte, wow, ich habe nicht darum gebeten, ich habe überhaupt gar keinen Wunsch, keine Bitte ausgedrückt, aber diese Fürsorge, die auch vom Team auskam, ne, weil ich mich geöffnet habe, die hat mich voll krass umgehauen. Ne? Und das war für mich was auch super Empathisches, weil jeder, der schon mal Therapie gemacht hat, weiß, dass das manchmal auch anstrengend sein kann. Das kann auch total, ne, manchmal gehe ich da raus, ich habe super viel gelacht oder sowas. Ne? Es gibt auch solche Tage, aber manchmal gibt es auch Tage, die einfach sehr intensiv sind. Und für mich hat es ganz viel verändert, so zu wissen, ich habe da den Rückhalt meines Teams. Und das war für mich als Führungskraft total schön zu erleben. Das ist auch keine Einbahnstraße. Ne? Ich kann natürlich ganz viel ins Team hineingeben, aber das Team gibt mir auch in Sachen mentale Gesundheit ganz viel zurück und ganz viel Rückenwind. Ja. Und dann gab es noch eine andere Sache, die ich wirklich geliebt habe. Es war mein absoluter Lieblingstermin im Monat. Ich hatte ein kleineres Team vor Ort und wir haben einmal im Monat einen sogenannten Emotional Check-in, haben wir das genannt, gemacht. Und da haben wir uns immer drei Fragen gestellt im Team. Das geht auch nur, wenn man ein bisschen kleinere Teams hat. Wenn es größer ist, geht es zeitlich nicht mehr. Aber wir haben uns gefragt, wie geht es dir gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Ne? 1 ist sehr schlecht, 10 ist sehr gut. Was bräuchte es, um auf der Skala einen Punkt nach oben zu rutschen? Und gibt es irgendwas, von dem du gerne möchtest, dass wir das einfach wissen? Nur so ein bisschen Kontext. So. Und es war für alle einfach immer richtig cool. Es waren die besten 50 Minuten im ganzen Monat, weil wir so gemerkt haben, okay, wir haben einfach jetzt gerade mal eben nicht wie anfangs von einem Gespräch oder von einem Team-Meeting diese kleinen 5 Minuten und dann müssen wir eigentlich zur Agenda übergehen, sondern jetzt haben nur wir gerade den Raum und die wenigsten wollen irgendwas von dir. Die sagen dann zwar, ne, wir hatten zum Beispiel mal einmal einen Todesfall in der Familie, so dir einfach das gesagt, dass es gerade los ist und so und sie natürlich dementsprechend auch viel organisatorisch gerade zu tun hat, emotional. Aber sie wollte einfach nur, dass wir das wissen und das hat ihr schon gereicht. Mhm. Also ganz selten ist das so, dass Mitarbeitende dann irgendwie irgendwas wollen und krass viel fordern. Also auch das ist ja oft eine Angst von Führungskräften so. Wenn ich die Tür aufmache, dann wollen sie dann plötzlich alle irgendwie dies und das und Sonderregelungen. Also die allermeisten wollen arbeiten, die kommen gerne zur Arbeit. Es gibt ihnen Halt, es gibt ihnen Struktur, die sind dadurch eingebunden, die lieben das, dass sie einfach noch eine Tagesstruktur haben. Ne? Also das ist für ganz viele super wichtig, auch weiterzuarbeiten und die wollen auch ihren Aufgaben weiter nachgehen. Selten gibt es da irgendwas Größeres dahinter. Sie wollen sich einfach nur mitteilen. Menschen wollen sich nicht verstecken müssen und darum geht's. Und genau das haben wir in diesem Emotional Check-in gemacht. Das braucht natürlich auch viel Vertrauen. Das kann man jetzt nicht einfach so aus der kalten Hose anfangen, aber wir hatten eine sehr gute Teamkultur und das hat uns wirklich total zusammengeschweißt und war von uns allen der Favoritentermin im ganzen Monat.
Wie schön, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und gleichzeitig würde ich einer Führungskraft auch sagen, probier sowas auch mal über, ja, weiß ich nicht, 2-3 Monate aus und lass dich nicht entmutigen, wenn der erste Termin vielleicht noch ein bisschen awkward ist und es ein bisschen hängt, sondern vielleicht auch mal sagen, hey Leute, ich führe das jetzt ein, ich halte das für sinnvoll, wir müssen das jetzt nicht die nächsten 120 Jahre machen, aber lasst uns mal irgendwie, keine Ahnung, im August draufschauen, ob das so Sinn macht oder ob wir es irgendwie anpassen, aber lasst es uns ein paar Mal ausprobieren. Oder würdest du auch sagen, oder?
Ja, also finde ich schon sinnvoll, genau, wenn es zumindest so eine Basis-Vertrauensebene gibt. Ne? Mhm. Dann kann das durchaus funktionieren und man muss einfach auch ein gutes Timeboxing machen, ne, damit auch alle irgendwie gleichermaßen Raum bekommen. Es gibt immer auch mal Leute, die sagen, ach, irgendwie, mir ist heute gar nicht so sehr danach. Und das ist auch okay. Ne? Mhm. Man muss da niemanden zwingen, weil oft sind das dann auch die, die so still und heimlich so ein bisschen zuhören und merken, ah, okay, es funktioniert wirklich, ich bin hier wirklich sicher, die anderen sind wirklich sicher und dann beim 3., 4. Termin irgendwann sind die dann auch so weit und erzählen dann auch was von sich. Also ich bin auch ein Fan davon, das erstmal so ein bisschen zu probieren, bevor man was sofort wieder absägt, weil man denkt, es funktioniert nicht.
Eva, deine drei wichtigsten, wertvollsten, geheimsten
Tipps
für den Plusbereich, aber vielleicht auch, um mit dem Minusbereich in Sachen mentaler Gesundheit besser zurechtzukommen. Ja. Und vielleicht auch, was sind da so deine persönlichen Routinen und Erfolgsstrategien?
Ja. Der erste Tipp ist, ich sage immer, ist die magische 80. Und zwar tendieren wir ja dazu, wenn wir überlastet sind, ne, oder in die Überlastung rutschen, eigentlich erst, wenn wir so bei 120% stehen, zu sagen, übrigens ein bisschen viel, können wir mal darüber sprechen. Und das müssen wir uns wirklich abgewöhnen. Wir müssen uns ganz, ganz mehr trauen, bei ungefähr 80% Belastung zu sagen, langsam wird es mehr, weil das ist der Punkt, wo wir noch viel besser gegensteuern können.
Die Luft wird dünn.
Genau.
So langsam.
Ganz genau. Ne? Ja. Und nicht erst, wenn das fast schon überläuft. Mhm. Das ist wirklich ein großes Problem, ne? Auch in unserer Kultur, ne? Dass wir das so lange unnötig für uns behalten, bis es dann irgendwann gar nicht mehr geht. Also magische 80 auf jeden Fall einhalten, auch für sich selbst. Ne? Zu gucken, wie kann ich meinen Stresspegel unterhalb dieser 80% halten? Weil da bin ich noch so halbwegs handlungsfähig. Ne? Das geht wirklich noch ganz gut. Zweiter Punkt ist, ich spreche immer so gerne von der Minimalversorgung. Also wir alle wissen, Stress gibt es einfach immer, ne? Und wir brauchen uns auch nichts vormachen, dass wir irgendwann vielleicht eine Phase haben, wo wir nie wieder Stress haben. Also es gehört einfach ein Stück weit zum Leben und auch zum Führungsalltag dazu. So, wir glauben aber jetzt oft, okay, wenn ich super gestresst bin, kann ich gar nichts mehr für meine Gesundheit tun. Und das ist ein totaler Irrglaube. Also selbst wenn wir super gestresst sind, können wir noch so eine kleine Minimalroutine, eine Minimalversorgung für uns finden. Was kann das heißen? Ich kann sagen, hey, ich lege darauf Wert, dass selbst unter krassesten, stressigsten Phasen ich noch meine 6, 6,5 Stunden Schlaf bekomme. Ist nicht viel, aber ist ein bisschen was. Dass ich darauf achte, meine 2 Liter Wasser am Tag getrunken zu haben. Dass ich mal 15 Minuten draußen war. Ne? Nur kleine Runde um den Block, muss nicht die 2 Stunden Joggingrunde sein. Alleine das hilft schon enorm, um dieses Gefühl zu haben von, ich habe ein bisschen was für meine Gesundheit getan. Nur und wenn es uns dann besser geht, wenn wir sagen, okay, Stress ist weniger, alles klar, cool, versuchen wir 7,5 Stunden zu schlafen, versuchen wir länger rauszugehen, versuchen wir noch ein bisschen mehr vielleicht auf unsere Ernährung zu achten. Ne? Also, dass man für sich so gucken kann, hey, wie kann ich trotz stressigster Phasen eine kleine Mini-Gesundheitsroutine finden, die so easy ist, dass ich die immer machen kann. Also James Clear sagt ja in seinem Buch Atomic Habits auch so toll, make it so easy that you cannot say no. Es muss so einfach sein, dass es immer geht. Ne? Und der dritte Punkt, das ist, dass gerade Führungskräfte gucken sollten, dass sie einen Regenschirm für sich haben. Ne? Also die sind ja oft die Menschen, die ihren Regenschirm über anderen aufspannen, ne? Versuchen den ganzen Druck von oben und so von den anderen so ein bisschen fernzuhalten, über ihr Team zu halten, ne? Und wirklich da zu gucken, alles klar, wie kann ich hier alles lenken und steuern und für alle da sein und ne, alle Aufgaben übernehmen und dem gerecht werden. Und gleichzeitig brauchen sie aber auch eine Person, die den Regenschirm über ihnen aufhält. Ne? Und das kann eine Therapeutin sein, das kann ein Coach sein, das kann ein Mentor, eine Mentorin sein. Das ist ganz egal, irgendeine unabhängige Person, mit der man sich einfach auch gerade in schwierigen Zeiten mal austauschen kann, damit man selber auch einen Regenschirm über einem selbst hat. Ich mag diese Metapher sehr und will damit auch wirklich nochmal Mut machen, sich Hilfe zu holen. Alle Menschen, die ich erlebt habe, im Coaching, in der Therapie, egal wo, alle, wirklich alle haben geschlossen gesagt, ich bereue es, dass ich mir nicht schon viel früher Hilfe geholt habe. Ich hatte noch nie jemanden da sitzen, der gesagt hat, ich bin viel zu früh gekommen. Hätte ich erst später kommen müssen. Also alleine, wenn man den Gedanken hat, es wäre vielleicht gut, mir Support zu holen, egal was das für Support ist, dann ist der Zeitpunkt tatsächlich schon längst gekommen.
Wir sind fast, aber auch bloß fast am Ende mit dieser Folge, weil die regelmäßigen Hörer kennen das. Es kommt gleich noch was von Eva. Aber bis hier schon mal. Was hast du mitgenommen für dich selbst, deinen persönlichen Umgang mit diesem vielleicht manchmal sperrigen, schwierigen Thema mentale Gesundheit? Welchen Tipp, welche Anregung, welchen Gedanken nimmst du mit für deine Organisation, für die Kolleginnen unter dir oder neben dir oder auch über dir? Ich freue mich riesig, wenn du mir schreibst, wenn du vielleicht auch gleich einen Kommentar lässt auf deiner Podcast-Plattform bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du gerade positiv führen hörst. Sag doch kurz, welcher Gedanke dir von dieser Folge im Kopf hängen geblieben ist. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und wenn ihr dafür keine Zeit habt, natürlich freue ich mich auch über ein paar Sternchen. Ihr wisst, das hilft, damit dieser Podcast erfolgreich sein kann und möglichst viele Menschen erreicht. Vielen, vielen Dank dir, liebe Dr. Eva Elisa Schneider, für deine Insights, deine Gedanken, deine Erfahrungen. Schön, dass wir uns endlich mal getroffen haben. Vielen Dank, lieber Hadi, liebes Ikone-Team für Redaktion, Produktion, Inspiration, Soundperfektion und so weiter. Ja, und vielen Dank dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, fürs Dabeisein. Gleich kommen noch, wie immer, meine drei letzten Fragen an Eva. Und dann war es das auch schon wieder mit Positiv führen. Geh sorgsam, geh bewusst mit deiner Gesundheit um, der körperlichen, der geistigen und der seelischen und der von anderen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, bye bye. Meine drei letzten Fragen, die ich immer stelle. Deine größte Stärke?
Beziehung, tatsächlich. Ja. Soll ich ein bisschen was dazu erzählen?
Darfst du?
Okay. Ich hatte schon immer ein sehr großes Interesse an Menschen. Ich wurde mal irgendwann in einem Podcast gefragt, was die Menschen über mich sagen, wenn ich nicht im Raum bin. Und dann meinte ich, naja, ist schwer, ich bin ja nicht dabei. Aber ich vermute, dass sie sagen werden, dass ich einfach Menschen sehr mag und sehr interessiert an ihnen bin. Und das war auch früher schon immer so. Und ich glaube, Beziehung ist wirklich eine ganz große Stärke von mir, weil ich gerne einfach in die Tiefe gehe und wirklich wissen will, was bewegt die Menschen, was treibt die um und was treibt die an. Ja.
Dein wichtigster Erfolg, wie auch immer du Erfolg für dich jetzt definieren magst.
Ich hatte manchmal in meinem Leben so das Gefühl, dass ich so ein bisschen umhergeschoben werde, wie so eine Schachfigur, die für andere vielleicht gerade gut steht, aber nicht unbedingt da steht, wo ich mich eigentlich gerne haben möchte. Und mein größter Erfolg für mich ist, dass ich einfach zu 150% liebe, was ich mache, aber Arbeit eben auch nicht alles ist. Ne? Also einfach gerade ein sehr erfülltes und zufriedenes Leben habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann einfach selber bestimmen, wann und wo und mit wem ich arbeite, wie ich meine Zeit verbringe, wie ich meine Freizeit auch gestalte und da wirklich sehr frei zu sein und eben nicht mehr dieses Gefühl zu haben, etwas tun zu müssen, erreichen zu müssen, den nächsten Schritt, den nächsten Ausbildungsabschluss, was auch immer, gehen zu müssen, sondern da ganz frei zu sein für mich, ja.
Was sollen Menschen mal später über dich sagen? Womit möchtest du in Erinnerung bleiben?
Das ist so eine richtig tiefe Frage, Wahnsinn, ne? Das gibt ja auch so in der Psychotherapie so diese Grabsteinübung. Was wird auf deinem Grabstein stehen? Die habe ich tatsächlich für mich selber immer ein bisschen umschifft, muss ich sagen. Aber ich glaube, mir wäre es vor allen Dingen wichtig, dass die Menschen sagen, dass das, was ich tue und wie ich gelebt habe, wirklich mit voller Leidenschaft und Liebe getan habe. Und im Moment ist das auf jeden Fall so. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass das so auf jeden Fall weitergeht, ja.
Da bin ich mal optimistisch.
Ja.